SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
SWR 1 Leute mit Horst Lichter. Seine Leidenschaft fürs Kochen hat er bei Lafer Lichter lecker ausgelebt. Seine Leidenschaft fürs Sammeln lebt er in der Trödel-Show Bares für Rares aus. Darum geht es auch in seinem neuen Buch, aber nicht nur. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Lichter.
Dankeschön, freue mich sehr.
Das neue Buch hat den Titel Keine Zeit für Arschlöcher. Als ich in der Buchhandlung angerufen habe und danach gefragt habe, kam die Mitarbeiterin zurück ans Telefon und meinte, keine Zeit für Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Ach Gott.
Haben wir da. Also das Wort Arschlöcher macht einigen doch Probleme.
Ich finde es unfassbar, dass dieses Wort so vielen Menschen Probleme bereitet, wobei man doch im täglichen Gebrauch weitaus schlimmere Wörter mittlerweile benutzt, ohne drüber nachzudenken. Und in unserer Musikwelt und Musikvideos ja noch wesentlich schlimmere Dinge benutzt werden. Und das finden sogar Kinder angeblich schön. Vielleicht, weil sie nicht drüber nachdenken, was Motherfucker tatsächlich heißt. Und ich finde sowas weitaus grausamer.
Gut, jetzt sind Sie zu Ihrem Verlag gegangen und haben gesagt, Leute, das ist mein Titel. Wie groß war da die Begeisterung?
Genauso wie bei der Verkäuferin in der Buchhandlung. Man guckte mich sehr kritisch an und sagte, Herr Lichter, ganz ehrlich, das sind Sie doch nicht. So ein Titel, nein, das kriegen wir auch nicht durch. Und da war ich bockig und habe gesagt, du, ist gar kein Thema, suche ich mir einen anderen Verlag. Und dann habe ich erst erklärt, warum dieser Titel und was der für mich überhaupt bedeutet. Und danach hat man gesagt, okay, wir werden drüber nachdenken, aber können wir dann vielleicht hingehen und den Titel zwar draufschreiben, aber durchstreichen und irgendetwas Netteres drunter schreiben? Und dann habe ich gesagt, nein, dann ist er ja wieder verfälscht. Ich schreibe im Buch mit Sicherheit nicht, wie schön die Welt ist, dass ich morgens aufstehe und mich freue, weil Blümchen blühen und es so gut riecht. Da ist auch schon was drin, was diesen Titel nachher rechtfertigt.
Zumal im ersten Kapitel wird klar, sie schließen sich ein mit den Arschlöchern, ja? Also es wird anfangs beschrieben, wie sie sich selbst in einer Situation so gefühlt haben, am Sterbebett ihrer Mutter.
Ja, es ist ganz wichtig. Jeder von uns, ohne Ausnahme, ist mal ein Arschloch. Aber nur die Guten unter uns erkennen es irgendwann und haben dann aber auch die Stärke, es sich selbst einzugestehen und sich zu entschuldigen, bei dem, wo man es mal war.
Was war das denn für ein Moment, wo es mit Ihnen durchgegangen ist, wo Sie anschließend gesagt haben, das war nicht in Ordnung?
Ein Moment der größten Emotionen. Man muss sich das so vorstellen, da liegt jemand im Sterbebett, hat unfassbare Schmerzen. Auch wenn einem die Ärzte sagen, das kann nicht sein, das ist schon Morphium ohne Ende. Man sieht's, man spürt's, man merkt's. Man sieht, dieser Tropf mit Morphium ist leer und das schon lange. Man ist selber völlig fertig mit der Welt, weil man ist so unglaublich hilflos. Man wünscht sich auf der einen Seite eine Heilung, die nicht möglich ist. Man wünscht auf der anderen Seite eine Schmerzfreiheit, die möglich wäre. Und dann fragt man immer wieder nach, bitte füllt auf, bitte, es ist leer, bitte füllt auf. Und man bekommt immer nur genervtes, ja gleich, Sie sind nicht der Einzige, ja gleich. Und dann ist irgendwann mit mir wirklich der Gaul durchgegangen und ich muss sagen, in dem Moment habe ich es fast genossen, weil ich hatte auf einmal ein Ablassventil und hatte einen Schuldigen, den ich wirklich niedermetzeln konnte und ich war sehr, sehr böse zu der Krankenschwester. Ich habe die wirklich an die Wand gestellt, sprichwörtlich an die Wand geschoben und habe sie angeschrien außer mir, weil da liegt meine Mutter im Sterben und hat Schmerzen und die Frau hat keine Zeit und ich habe in dem Moment geglaubt, okay, die hat Kaffee getrunken, die hat sich mit niedrigen Dingen beschäftigt, bis mir irgendwann die Kraft wegging und ich zusammengebrochen bin, weinend weggelaufen bin und erst im Hotelzimmer wurde mir klar, wie schlimm ich war, was ich für ein Arschloch war, weil diese arme Frau macht ihren Job tagtäglich. Die ist nicht nur für meine Mutter da, sondern für mindestens 20 weitere Patienten und jede von denen hat irgendwo ein großes Problem und die muss auch damit klarkommen. Ich habe der Dame auch nachdem Mutter erlöst war, dann wirklich eine Entschuldigung gebracht und Blumen und habe mich bedankt für ihre Arbeit, aber trotzdem kriege ich ja nie wieder weg. Ich war ein richtiges Arschloch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie haben gerade vom Tod Ihrer Mutter gesprochen und dass Sie sie in Ihren letzten Wochen begleitet haben. Sie ist an Krebs gestorben. Welche Beziehung hatten Sie zu Ihrer Mutter?
Ich hatte noch nicht mal die Beziehung, die man daraus schließen könnte. Dass man jetzt sagt, okay, das war die große Sohn-Mutter-Liebe, dass wir viel zusammen gemacht hätten und immer nur einer Meinung. Ganz im Gegenteil. Meine Mutter war eine sehr starke Person, die sie sein musste durch ihr Leben, was mir im Nachhinein halt erst bewusst wurde, wo ich auch viel Verständnis für sie im Nachhinein hatte, was mir auch sehr leid tut, dass ich das nicht zu Lebzeiten hatte. Ich habe mich auch manchmal unglaublich über Mutter aufgeregt, ja, weil wer kann einen besser blamieren im Leben als die eigene Mutter? Niemand, ja. Mutter hat Dinge gebracht, die waren faszinierend. In der Talkshow war sie mal mitverlangt und ohne mein Wissen hat die da eine Gage rausgehandelt. Niemand bekommt für eine Talkshow eine Gage. Mutter hat gesagt, wenn die Frau Lichter wollen, ja, dann müssen die bezahlen.
Da
ja.
hat sie recht.
Ja, und die hat tatsächlich damals 1.000 Euro da rausgehandelt, ja. Großen Respekt im Nachhinein.
Heute, Sie haben nichts bekommen?
Nein, ich wusste auch gar nichts, dass Mutter was verlangt hat. Das hat man mir erst 2 Jahre später erzählt, weil die ganze Redaktion hat sich darüber weggeschmissen vor Lachen und haben gesagt, jetzt guck dir die Oma an. Ja, die ist ja der Burner, ja. Die ist auch im Omnibus vorne eingestiegen und hat so laut geschrien, dass sie Frau Licht ist und jetzt nach Köln fährt, bis sie alle gefragt haben, ob sie die Mutter ist, ja. Und mir hat sich bei mir nachher beklagt, ach, man kann ja nirgendwo mehr unerkannt hingehen, ja. Das war stolz, ja. Sie war eine ganz andere Generation. Die hat sich nicht unbedingt dafür interessiert, wann ist wer glücklich, sondern wichtiger war, kann er seine Familie ernähren, kann er für seine Kinder sorgen, kann er das Haus bezahlen, was sagen die Nachbarn, ist er vielleicht im Schützenverein, das war wichtig.
Und dann sind sie aber so, wie sie sind und versuchen, ihre Mutter aufzuheitern. Ja. In der Zeit im Krankenhaus. 2,5 Monate hat sie da gelegen. Und dann haut ihre Mutter diesen Satz raus und es wird sehr deutlich im Buch, dass der ihnen wehgetan hat. Junge, hör auf, der Clown zu sein.
Der Satz war für mich und ist für mich heute noch schlimmer wie Schläge. Zum einen muss ich mal sagen, ich finde es so faszinierend. Meine Mutter hat sich exakt die Zeit genommen, die ich frei hatte. 2,5 Monate. Erster Tag Urlaub, Befund. Ein Tag vor Ende des Urlaubs gestorben in meinem Arm. Aber mir zu verbieten, lustig zu sein. Menschen zum Lachen zu bringen, hat mir meine Geheimwaffe für mein Leben genommen. Das war immer meine Geheimwaffe. In der Schule war ich der Clown, weil dann konnte ich mit jeder Gruppierung klarkommen, mit den Schönen und Starken, den angeblich Hässlichen und Dicken, mit den Strebern, die vielleicht gar keine waren, musste aber nirgendwo dazugehören. Damit konnte ich alles, was ich an Schicksalsschlägen hatte, wunderbar überwinden. Und ich wollte auch da helfen, indem ich der Clown bin und Mutter zum Lachen bringe, auch am Sterbebett. Aber als sie mir das gesagt hat, war so der Boden weg.
Hat es was verändert?
Ja. Und ich habe lange Zeit geglaubt, ich könnte nie wieder albern sein. Weil das habe ich so geliebt. Mit Kumpels 3 Stunden am Stück Blödsinn erzählen. Unsinn, Tränen, Lachen. Und auf einmal habe ich gedacht, das kann ich nicht mehr. Aber ich will auch nicht jetzt traurig den Rest meines Lebens rumrennen und nur noch ernste Dinge erzählen, weil das bin ich ja eigentlich nicht. Aber ich glaube, sie wollte mir damit und aus meiner Hoffnung einfach nur sagen, hier ist jetzt erstmal Ende, wir haben alles erzählt und sei einfach da. Nimm's wahr, geh zu Ende.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Horst Lichter, Koch und Sammler. Aufgewachsen sind sie in Rommerskirchen. Kleine Stadt zwischen Köln und Düsseldorf. Vater Bergmann, Mutter Hausfrau, ein Bruder. War es eine behütete Kindheit?
Also ich denke mal, meine Eltern haben alles getan, um uns eine schöne Kindheit zu geben. Nur das Umfeld hat es nicht immer zugelassen. Behütet war sie insofern, dass unsere Straße, das war wirklich so, wie man sich das früher vorstellt. Wir hatten Kumpels, wir hatten Freunde, die waren fahrradverrückt. Wir haben mit Mopeds und wir hatten Straßenfeste zusammen. Wenn irgendeiner Geburtstag hat, haben alle gesammelt. Wenn einer Goldhochzeit hatte, Silberhochzeit, wurde gesammelt. Wenn einer Kinderkommunion hatte, wurde gesammelt. Wir waren alle Messdiener. Das war schon so, wie es sein soll.
Ja, und waren Sie im Schützenverein?
Mamas größter Traum war, dass ich das mache.
Schützenkönig.
Dann, ja, das wäre für die größte gewesen. Und dann war ja der Einstieg bei den Edelknaben. Und ich war so glücklich, dass ich da mitgehen durfte. Und da hatte man ja eine Uniform an. Und dann passierte ein Fauxpas. Wir mussten alle das Gleiche anhaben. Und ich weiß nicht mehr, ob die Socken jetzt alle weiß sein mussten oder alle blau. Ich hatte auf jeden Fall andersrum an, als Einziger. Und ich war der Kleinste. Und alle Edelknaben, inklusive dem Kapitän da, dem Chef, die waren so sauer. Und die wollten mich zuerst nicht mitgehen lassen. Und als ich dann nur noch geheult habe, haben sie mich in der Mitte mitgehen lassen, so damit mich niemand sehen kann. Und ich hatte mich doch so gefreut, einmal da mitzugehen. Und jetzt lief ich in der Mitte, wo mich keiner sieht. Und danach bin ich direkt nach Hause und habe gesagt, Mama, nie wieder in meinem Leben, nie wieder werde ich in irgendeinem Verein mitgehen. Die sind alle scheiße.
Sie haben eben erzählt, die Beziehung zu Ihrer Mutter war gar nicht so eine enge. Aber zu Ihrem Vater, die war eng.
Mein Papa war immer der Liebe. Der war aber auch in seiner Familie der, und das gab es früher noch mal häufiger, in jeder größeren Familie gab es einen, der wurde ausgenutzt. Das war so der Trottel der Familie. Vater musste noch sein Geld abgeben, als er schon verheiratet war. Und seine älteren Geschwister, die bekamen alles. Und das habe ich auch als Kind miterlebt, wie dann Papa sich mühsam einen Mofa abgespart hat, um zur Arbeit zu fahren. Und der große Bruder, der auch gerne viel getrunken hat, der nahm sich das und Vater fuhr wieder mit einem alten Fahrrad zur Arbeit. Der hatte nie was für sich. Der kam auch nach Hause und da gab es halt nicht so viel Wurst. Ja, aber die dicke Scheibe Wurst bekam ich, nicht er, obwohl er arbeiten musste.
Es gab bei Ihnen Kaninchenbraten.
Ja.
Und es war Ihr Kaninchen.
Ja.
Aber das hat er nie gesagt.
Nee. Das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte, weil mein Papa hat mir irgendwann mal, da war ich, glaube ich, gerade, kam ich in die Schule, ein eigenes Kaninchen geschenkt, weil er hat Kaninchen gezüchtet. Das war ja das Schwein des armen Mannes, aber man hat mich immer beschützt, wenn die geschlachtet wurden, war ich nie da. Hab da noch nie mitbekommen. Meine Mutter hat sensationell gekocht und irgendwann bekam ich einen Kanickel und ich glaube, der hieß Paul, ein belgischer Riese, schwarz-weiß, und den durfte ich dann pflegen und jeden Tag, wenn ich nach Hause kam, habe ich ihn gefüttert und mit ihm gespielt und mit in den Stall gesetzt, und irgendwann vor Weihnachten war er auf einmal sehr klein, er war wieder winzig und ich war völlig schockiert und habe dann Papa gefragt, ich sage, du, Paul ist winzig, und er sagt, ja, ist normal, belgische Riesen, das sind ganz schlaue Tiere, die werden im Winter klein, dann frieren die nicht so. Das habe ich dann auch so geglaubt. Im nächsten Jahr war Paul wieder klein, aber hatte ein ganz anderes Fell. Und ich war darauf vorbereitet, dass er klein wird, aber nicht, dass er ein anderes Fell hat. Und er sagte, Papa, du, das ist wie bei Mama, guck mal, die färbt sich auch die Haare, das ist bei Kanickel auch so. Und ich habe dann erst Jahrzehnte später begriffen, dass wir jedes Jahr zu Weihnachten Paul gegessen haben. Ja, ich meine, tut mir wahnsinnig leid, ich habe viel Liebe in das Tier gesteckt, aber er war halt auch lecker. Das muss ich auch zugeben.
Ja. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wir haben gerade über Ihre Kindheit gesprochen, in die ja im Grunde auch schon Ihre Ausbildung als Koch fiel. Mit 14 haben Sie damit angefangen. Nach der Lehre hatten Sie dann aber keinen Spaß mehr. Sie waren da in einem Ausflugslokal, sind in den Tagebau gegangen. Neuer Job, neuer Look. Da kam Ihr Schnäuzer, der ja so ein Markenzeichen geworden ist, außen so nach oben gezwirbelt. Mit 19 haben Sie sich den zugelegt. Warum?
Als ich den Beruf Koch an den Nagel gehängt habe, bin ich ja in die Fabrik gegangen, da wo mein Papa und mein Großvater und alle schon gearbeitet haben. Und damit begann ein anderes Leben. Als Kumpel im Bergbau hat man zwar gearbeitet, aber auf der anderen Seite nicht so hart wie als Koch. Als Koch war man 12, 14 Stunden weg und da hatte man keine Zeit, dick zu werden. Ist ganz interessant. Als Koch war ich weitaus schlanker als nachher in der Fabrik und bekam so ein ganz kleines Bäuchlein, winzig. Und da dachte ich mir, mach so ein bisschen Sport. Ja, und Sport war für mich Gewichte heben und da bekam ich sehr schnell Spaß dran, weil wenn man was tut, merkt man, wie der Körper sich verändert, und ich fand das sensationell und auf einmal war Bodybuilding mein Lebensinhalt, kurze Zeit. Und dann habe ich überlegt, okay, man muss als Bodybuilder ein Erkennungszeichen haben. Ja, Arnold Schwarzenegger mit seinem Kinn und die größeren Oberarme, und dann kriegte ich auf einmal so ein Bild zu sehen von einem Gewichtheber vom Jahrmarkt um die Jahrhundertwende. Und die hatten alle so einen geringelten Anzug an, Eisenkugeln in der Hand und hatten alle so einen Schnurrbart wie ich jetzt. Und da habe ich gesagt, so, jetzt lässt du dir so einen Schnäuzer wachsen. Ja, und heute sieht man, der Schnäuzer ist hervorragend gelungen, der Rest hat sich verwachsen. Das Fettbäuchlein ist wieder da.
Ich habe ein Foto gesehen aus der Zeit von damals.
Ja, ich sah Holla mal gut
die Waldfee. Aus. Auf Ihrem Sixpack konnte man Pizzateig ausrollen.
Aber hallo, ja, ich war mal ganz versessen drauf. Das war wirklich mein Lebensinhalt. Ich habe danach gegessen, was mir leicht fiel. Als Koch wusste ich, was man essen darf und essen kann, damit es alles gut wächst. Wir sind morgens vor der Arbeit gegangen, wir sind abends nach der Arbeit gegangen, wir sind 7 Tage die Woche trainieren gegangen. Wir waren ein tolles Team, wir haben viel gelacht und hatten unglaublich viel Spaß, war ein toller Zusammenhalt.
Und der Schnauzer ist geblieben. Wenn Sie den runterhängen haben, das ist ja dann privat, Horst Lichter. Erkennt man Sie dann?
Spätestens, wenn ich den Mund aufmache. Sobald ich erzähle, die Leute gucken und denken, irgendwie kommt er mir bekannt vor, aber sie trauen sich nicht. Aber wenn ich dann irgendwo eine Tasse Kaffee bestelle oder sage Hallöchen aus Versehen, ist es passiert. Aber ich sehe dann aus wie beim NDR damals, dieser Seehund am Beckenrand.
Jetzt haben wir gerade schöne Bilder im Kopf. Legen wir noch einen drauf. Sie hatten mal eine Dauerwelle.
Ja, ganz grausam. Ja, ich habe viele Mutationen in meinem Leben durchgemacht. Weil als Kind musste ich immer Mäcki haben, also so kurz wie jetzt. Das war pflegeleicht. Und mein Papa hat mir so gerne um den Kopf gestreichelt, fand er ganz toll. Als ich dann in die Lehre kam, habe ich gesagt, so jetzt ist Ende. Jetzt soll ich mir die Haare wachsen, weil ich habe die anderen Jungs immer so beneidet. Die hatten dann so Popperschnitt, die hatten so Prinz-Eisenherz-Schnitt über die Ohren oder die hatten tolle Naturlocken. Und meine Haare, die sind halt doof, die kommen aus dem Kopf und fallen runter und das sieht nicht hübsch aus.
So Spaghetti.
Ach, ganz grausam, ganz grausam. Naja, und dann hatte ich einen Kumpel, der war auch Bodybuilder und der war Friseur. Ich sagte, du Mensch, so eine leichte Welle. Und dann hat der mir eine leichte Welle verpasst. Und geföhnt sah das echt ganz doof aus. Und dann bin ich nach Hause, hab mir die Haare gewaschen und dachte mir, mach so ein bisschen haarfestiger rein, damit ich selber glatt kriege. Und dann hatte ich, also Atze Schröder ist dagegen glatt rasiert. Ehrlich. Gott sei ich scheiße aus.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Nach der Schule, mit 14, haben Sie eine Lehre zum Koch gemacht. War das für Sie als Junge der Traumberuf?
Für mich war als Kind schon klar, zwei Berufswünsche, die hatte ich immer. Möbelschreiner oder Koch. Und beide resultieren aus dem gleichen Grundgedanken. Ich habe es immer geliebt, am Tisch zu sitzen. Zu essen, zu trinken, zu erzählen, zu lachen. Das Kennenlernen, wir gehen essen, die Hochzeit. Man feiert alles am Tisch mit dem Essen.
War das bei Ihnen zu Hause auch so? War der Tisch
ja
so ein Treffpunkt?
Ja, immer. Und da hat Mama großen Wert drauf gelegt. Es gab jeden Mittag frisch gekochtes Essen. Das war wichtig. Punktum, ich glaube 12 oder 1 war es immer, musste zu Hause sein, egal was war, egal wie schön draußen war, egal wie schön spielen war, da wurde Mittag gegessen und da saßen alle am Tisch. Das war nicht immer schön für mich als Kind, weil ich wollte ja raus, aber heute liebe ich das. Ich liebe, wenn man sich trifft und ich hasse es, wenn man zu spät kommt und ich mag Tischmanieren, ich mag, wenn man vernünftig essen kann. Ich hasse, wenn jemand mit offenem Mund isst und dabei erzählt, das ist sehr unappetitlich.
Sagen Sie dann was?
Ja, und wenn dann jemand sagt, du kümmere dich um dein eigenes Ding, dann sag ich, du, dann setze ich mich jetzt weg. Mag ich nicht.
Beschweren Sie sich im Restaurant, wenn es Ihnen nicht schmeckt?
Ja, aber niemals so, dass es, weil es gibt ja Menschen, die machen dann mit einer Leidenschaft und brauchen dann Bühne. Die rufen den Kellner und reden dann so laut, damit möglichst der Lokal mithört. Das tut man nicht. Ja, es kann ja auch sein, dass man nur einen anderen Geschmack hat, wie der Kochen hatte. Wenn, dann sage ich so, dass es niemand anders mithört. Weil ich weiß als Koch, wie wichtig es ist, dass man eine Reflexion bekommt. Viele sagen aus Beschämtheit, nee, war alles gut. Und gehen raus und sagen, nein, da kannst du auch nicht mehr hingehen. Dann weiß der Koch das ja nicht, dass er vielleicht gerade nicht gut war.
Aber ich traue mich nicht, weil ich denke, es gibt die Rache der Küche. Mein Essen geht zurück.
Da sollte man
passiert,
auch drauf achten.
Was passiert und ich weiß nicht, was ich dann zurückbekomme, ja?
Das ist tatsächlich relativ häufig. Da muss man schon Acht geben. Ich war ja in vielen Küchen und da gibt's immer noch komische. Aber trotzdem, ich tu's. Meistens esse ich aber auch tatsächlich nicht weiter. Es sei denn, ich kenne das Lokal.
Was passiert denn dann in der Küche? Spucken Sie rein oder?
Es sind viele unappetitliche Dinge, die dann wahrscheinlich passieren. Und tatsächlich gibt's das immer noch. Ich will dann nicht jedes Lokal über den gleichen Kamm scheren. Da gibt's auch ganz tolle, die dann sehr bemüht sind, ein ganz tolles Essen zu geben. Aber es gibt auch viele, die stellen Teller mal weg oder stellen einfach nur unter Salamander, geben genau so wieder raus. Oder, ne, das sind auch die harmlosen Dinge.
Werden Leute nervös, wenn sie ins Restaurant kommen? Oh, der Lichter ist da, jetzt müssen wir mal richtig Gas geben.
Ja, leider. Und das ist genau das Falsche. Weil dann wollen sie besser sein, wie sie eigentlich sind. Bieten einem Dinge an, die sie nicht wirklich können. Die sollten einfach nur das tun, was sie können. Habe ich immer in meinem Leben gemacht. Ich werde oft gefragt, Horst, mit der Stimme sing doch mal. Ich sage, um Gottes Willen, nein, nie. Ich kann nie singen. Warum soll ich anfangen, Sterneküche zu zelebrieren? Ich habe sie nie wirklich gelernt. Ich kann lecker. Mach die Dinge, die du dann kannst und dann ist gut. Weil dann wirst du auch Begeisterung wiederbekommen.
Also eine gute Wurst und sie sind glücklich.
Ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Vom Rheinland in den Schwarzwald. Seit 5 Jahren leben sie dort mit Nada. Nada, ihre dritte Frau und wenn man ihr Buch liest, auch ihre große Liebe. Was haben sie in Süddeutschland für sich gefunden?
Es ist das erste Mal ein Zuhause. Aber der Südschwarzwald, wo ich bin, ist ganz anders, wie man den deutschlandweit kennt. Er ist kein Altersheim. Da werden nur die Menschen älter. Die Luft ist vielleicht besser. Die Menschen sind anders. Ja. Aber mir gefällt auch mittlerweile sehr, dass man nicht direkt in der Kneipe 16 neue Freunde hat. Die warten ein bisschen länger. Nur wenn man dann jemand hat, hat man ihn. Das mag ich. Unser Haus ist so, wie ich es mir erträumt habe. Ein schönes, uraltes Haus. Man kann nicht unbedingt reingucken. Wir sind für uns. Ich habe einen schönen Garten. Kann am Moped schrauben, kann mein Auto achten zum 11 anmachen, ohne dass ein Nachbar schreit. Das gefällt mir sehr gut und es ist jung. Freiburg ist in der Nähe. Freiburg ist eine Studentenstadt. Wunderschön. Basel international ist auch in der Nähe. Man ist überall schnell und ich fühle mich sehr, sehr wohl und mein Schatz Gott sei Dank auch.
Aber Opa sind Sie schon.
Ja, mit Leidenschaft Opa. Opa sein ist noch viel geiler als Papa sein. Es ist so schön. Und das Geschöpf, was da ist, da kann man so unendlich gütig zu sein. Die kann man verwöhnen. Man kann nur der Liebe sein. Und wenn sie schreien, gibt man sie mit ausgestrecktem Arm mal zurück und sagt, mach sie wieder ruhig. Da kommt man hin und die freuen sich und sagen, die sagt zu mir jetzt nicht Opa, sondern Boppa. Da kommt sie angerast, ja, und knutscht und knuddelt.
2,5 ist sie, ne?
1,5.
1,5.
Ja, weil man kann jetzt Geschenke bringen und die packt aus und macht Blödsinn. Ich glaube, die Liebe von Oma und Opa auf die Enkel ist eine noch größere als zu den Kindern. Ist ganz komisch.
Sie haben 2 erwachsene Kinder und haben selber früher festgestellt, Ihr Vater hatte wenig Zeit für Sie. Sie hatten im Grunde aber für Ihre beiden Kinder auch wenig Zeit, oder?
Ja, viel zu wenig. Ich habe den gleichen Fehler gemacht wie mein Papa. Ob es ein Fehler ist, weiß ich nicht. Ich habe halt gearbeitet, rund um die Uhr, immer nebenbei. Früher hieß das ja Nachbarschaftshilfe, heute heißt es Schwarzarbeit, aber damals hat es geholfen. Das heißt, wenn ich Urlaub hatte, habe ich immer noch woanders gearbeitet. Meistens sogar noch parallel zum normalen Job. Warum? Weil ich wollte ja was schaffen. Und ich bin so erzogen worden, wenn du was möchtest, wenn du einen Traum hast, liegt es in deinen Händen, arbeite. Wenn du nicht mit dem Kopf arbeiten kannst, arbeite mit den Händen. Und das habe ich gemacht, immer, mein Leben lang. Und da bin ich auch nicht böse drum. Ich habe nur nicht miterlebt, wie meine Kinder groß wurden. A, weil ich viel gearbeitet habe, B, weil wir uns irgendwann getrennt haben, was mir auch leid tut. Aber mein Papa war ja auch nie da.
Und trotzdem.
Aber die Momente, die ich mit meinem Papa hatte, die waren sehr, sehr einprägsam. Und ich hoffe, dass meine Kinder mich genauso lieben und dass sie mir verzeihen, dass ich so wenig Zeit für sie hatte. Umso glücklicher macht mich jetzt zu sehen, was für ein toller Papa mein Sohn ist. Der ist so ein toller Papa, der arbeitet, der kommt nach Hause, der hat von Anfang an die Windeln und gefüttert und gemacht und damit seine Frau auch mal die Freizeit hat. Und der ist so ein toller Papa und baut und bastelt für das Kind. Also ist wunderbar anzusehen. Der macht wieder alles gut, was vielleicht 2 Generationen vorher nicht richtig gemacht haben.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Privat seit Jahren glücklich mit seiner Frau Nada. Willkommen zu der anderen langen Beziehung in ihrem Leben. Eine rein berufliche zu ihrem Kollegen Johann Lafer. 10 Jahre haben sie zusammen Lafer Lichter lecker gemacht. Ende März läuft die letzte Sendung. In ihrem Buch schreiben sie, das war nicht immer so lustig, wie es wirkte.
Ja, aber das ist normal. Wir waren von den 10 Jahren 7 Jahre mit Sicherheit Weltklasse. Haben eine sensationelle berufliche Karriere hingelegt. Wir haben uns beide gegenseitig sehr viel zu verdanken. Ich ihm durch seine Art und Weise, wie er ist, mit seiner Verliebtheit und seiner Leidenschaft im Kochen. Er mir gegenüber vielleicht, weil ich ihm beigebracht habe, im Fernsehen offen zu lachen und man muss nicht immer ernst sein. Er hat Wörter nachher in den Mund genommen, die hätte er niemals in den Mund genommen. Das war sehr schön. Die letzten 3 Jahre waren für mich sehr hart, weil die Leichtigkeit verloren ging und ich mir viele Gedanken darüber gemacht habe, wann ist der Moment, wo man so etwas beenden muss, bevor man sich nicht mehr sehen möchte. Weil dafür war mir dieser Mensch auch zu schade. Man muss so überlegen, man kann es ganz einfach ausdrücken. Johann Lafer fühlt sich da wohl, wo er jetzt ist. Tatsächlich bei diesen oberen 10.000. Er ist Sterneküche in seinem ganzen Leben, in seiner Persönlichkeit. Sein Streben war immer und deswegen auch eine Stromburg und kein kleines Lokal. Deswegen auch tatsächlich der Hubschrauber, mein größten Respekt, das ist der schwierigste Flugschein, den es überhaupt gibt, den zu machen und sich da so durchzukämpfen. Befreundet zu sein mit den Oberen der Politik, der Wirtschaft und der Filmleute. Aber ich habe mich nie ernsthaft wohlgefühlt auf irgendeinem roten Teppich dieser Welt. Und wenn man mir 2 Umschläge geben würde, würde sagen, du heute in dem einen Umschlag, Da sind drei Motorradfahrer und die laden dich ein zum Grillwurstessen in ihrer Garage und da gibt's Bier. Und das hier ist, du wirst abgeholt mit der größten S-Klasse, roter Teppich und du lernst all die Berühmtheiten kennen und da gibt's ein 3-Sterne-Gänge-Menü und danach hörst du noch eine Oper. Dann weiß ich, wo ich sitze nachher. Mit einer dreckigen Jeans in der Garage. Und ich weiß, wo Johann sitzen würde.
Ihre Mutter war ja so stolz auf den berühmten Sohn. Und jetzt hatten Sie aber in der Show immer so die Rolle, Sie kriegen eins drüber. So
ja.
Von wegen.
Ja.
Horst hast du wieder nicht hinbekommen.
Ja.
War sie hinterher so ein bisschen sauer, dass sie gesagt hat, Junge, du musst denen mal zeigen, dass du kochen kannst, so geht's nicht?
Ja, Mutter war da, teilweise hat die gar kein Verständnis für gehabt. Ich glaube, Mama hätte weitaus lieber einen Johann Lafer als Sohn gehabt, den man bewundert für sein unglaubliches Fachkönnen, für seine Redegewandtheit, für seine Bildung, für die Berühmtheit, mit denen er zusammen sein kann. Aber einen Sohn zu haben, der tatsächlich der Clown ist, der albern ist, der die Bratkartoffeln so anbrennen lässt, wo die Nachbarsfrauen ankamen, sagten, sag mal, kann dein Sohn eigentlich nicht kochen oder stellt er sich nur so doof? Dafür hat Mama sich geschämt. Und wenn eine Zeitung mal schlecht geschrieben hat über mich, hat die tatsächlich da angerufen. Ja, lebensgefährlich. Ich vergesse auch nie, sie hat tatsächlich mal in der Stromburg angerufen und hat ausrichten lassen, Herr Lafer soll ein bisschen netter zu ihrem Sohn sein. Ja, also unfassbar. Da war Mama manchmal peinlich berührt. Vielleicht auch wie ein Johann, der dann manchmal peinlich berührt war, wenn er von seinen Leuten angesprochen wurde und haben gesagt, sag mal, mit so einem Lichtert hast du doch nicht nötig. Mit so einem Proleten hast doch ganz andere, mit denen du kochen könntest.
Aber Kartoffelpüree, das ist doch ein Sensationchen bei Ihnen, ja.
Ja.
Wie muss es sein?
Ein echtes Kartoffelpüree braucht unglaublich viel Butterchen, damit es cremig, sämig wird und schön locker. Zweimal durchpressen die Kartoffelchen, dann die Butter in Flöckchen unterheben. Und ich habe mal ein Rezept tatsächlich von Johann geklaut. Er macht für die Sterneküche halb Butter und halb Kartoffeln. Tatsächlich. Es ist eine Granate. Aber in der Sterneküche gibt's davon natürlich auch nur ein Tröpfchen. Bei mir gab's dann schon ein paar große Löffel, deswegen maximal ein Drittel Butter. Aber es schmeckt halt so gut.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Das neue Buch heißt Keine Zeit für Arschlöcher. Wofür haben Sie denn Zeit?
Ich nehme mir nur noch Zeit für Dinge, die ich mag. Für Menschen, die es wert sind.
Eine große Leidenschaft, eine große Liebe ist auf jeden Fall die Familie und die andere die Motorräder und die Autos. Sie haben eine Wohngarage im Schwarzwald.
Der Traum eines fast jeden Mannes. Es ist eine wunderbar temperierte Garage. Die hat 21 Grad, damit man sich sehr wohl fühlt. Kriege ich immer Krach mit meiner Frau, warum die Autos so warm stehen müssen und die Motorräder. Ich sag, weil sie auch Seelen haben. Die ist so eingerichtet, wie sich Männer wohlfühlen. Eine wunderschöne Bibliothek, wunderschöne Sessel, Musik, Kaffeemaschine. Da ist alles drin, da sind Teppiche drin, da ist Parkettboden. Da hängen wunderschöne Bilder und da sitze ich und da bin ich bei mir. Da kann ich anfangen zu putzen und vergesse die Zeit, höre wunderschöne Musik, mal klassisch. Ich höre sogar dann auf einmal Choräle, ja, und dann wieder alberne Hits aus den 50er Jahren und bin bei mir.
Und da sitzen Sie und gucken Ihre Motorräder und Ihre Autos an.
Lese, ja.
Wie groß ist die Garage?
Die hat schon ihre 150 Quadratmeter und die ist einfach schön. Mit Fenstern, wo ich rausgucke in Schwarzwald. Große alte Tore, ist toll.
Wie viele Motorräder stehen drin?
Meine Frau sagt immer, ich glaube, er hat zwischen 20 und 30, aber das wechselt schon mal.
Werfen Sie auch mal Ballast ab?
Ja, immer wieder. Ich habe mir da tatsächlich so eine selbsternannte Grenze gesetzt und habe gesagt, ich habe so und so viel Platz für Motorräder und Autos. Und immer wenn was Neues kommen soll, muss was anderes gehen. Und ich liebe sie alle. Und die wertvollsten für mich sind wahrscheinlich die billigsten vom Geldwert. Das sind meine ersten Mopeds. Ich habe das erste Moped, was ich von meinen Eltern bekam, wo die einen Bausparvertrag für hatten mit 16.
Muckig.
Muckig.
Yamaha Muckig.
Ja, Yamaha TY50. Ich habe das Moped, wo ich meine ersten 6 Punkte drauf bekam, eine Hercules K50 RL. Und ich habe das Moped, von dem ich geträumt habe, aber nie bekommen habe als 16-Jähriger, eine Hercules Ultra 1. Wunderschön. Und die werde ich auch nie fahren, weil dann ist der Kindheitstraum kaputt. Aber sie ist perfekt, sie ist neu, sie wird mal angemacht. Ich bewundere sie und sitze daneben und wünsche mir eine Zeitmaschine. Könnte ich doch damit zurück in die Zeit, wo ich 16 war. Ich bekäme all die Mädels, von denen ich geträumt habe. Mein Gott, würden mir die Höschen nachfliegen auf der Kirmes. Aber ich hatte nur einen Mokik von Yamaha.
Und Sie haben den großen Traum. Den Traum einer Motorradtour.
Ja.
Sie wollen mal los.
Ja.
Dann einfach so ohne Ziel?
Ja, das ist die größte Aufgabe in meinem Leben. Und seit 40 Jahren träume ich davon. Nächstes Jahr packe ich meinen Tankrucksack, Unterwäsche, T-Shirts, ein paar Mark und fahre los. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Aber irgendwann mache ich es, bestimmt.
Und Nada, Ihre Frau, lässt Sie dann auch ziehen?
Ja, die sagt, tu's. Die motzt sogar mit mir jedes Jahr und sagt, hör auf, ich kann's nicht mehr hören. Fahr doch.
Wir unterstützen Ihren Traum. Bei uns gibt's am Ende ein Geschenk. Ich muss jetzt mal kurz weg vom Mikrofon.
Ui.
Damit Sie auf große Motorradtour gehen können. Ein Kocher. Der passt überall rein.
Ah, wie schön.
Da geht ein bisschen Kartoffelpüree unterwegs.
Oh, wie süß.
Also, da können Sie sich was zubereiten.
Ja, geil.
Und Pumpernickel.
Ah, liebe ich sogar.
Ich habe geguckt, es hält ein Jahr. Also Sie haben ein Jahr jetzt, ja, um Ihre Tour zu machen.
Dankeschön.
SWR1 Leute mit Horst Lichter. Schön, dass Sie heute Zeit für uns hatten.
Sehr gerne.